Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir besprechen heute Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die neue Amazon-Serie, 1 Milliarde Dollar angeblich für die gesamte Staffel. Keine dieser Zahlen ist übrigens jemals bestätigt worden. Man überbietet sich ja mit Schätzungen im Netz. So hundertprozentig weiß man das leider nicht. Wir besprechen die ersten beiden Episoden. Ich weiß gar nicht, ob man die zweite schon sehen kann bei Amazon, aber ich konnte die sehen, und ohne zu viel spoilern zu wollen, will ich nur auf so ein paar kleine Inhalte eingehen. Es gibt ja so einen Satz in der ersten Staffel, den einer der Charaktere, ich weiß nicht, ob es ist Elrond, äußert: Vergangenheit begleitet uns immer, ob wir wollen oder nicht. Und das setzt auch so ein bisschen den Ton von dieser Serie, über die sich doch einige, also man kennt das, es gibt ja heute den Backlash, gibt es ja heute innerhalb eines Tages schon, da regen sich auf Twitter unter dem seltenen Hashtag Silmarillion, das ist eine Vorgeschichte, die Tolkien formuliert hat, fragmentarisch sehr viele darüber auf, dass diese Serie nicht so viel zu tun hätte mit den sogenannten Anhängen, den Appendices, sondern sehr viel ausgedacht ist. Ich frage jetzt mal dich, Arne, als jemanden, der die Tolkien-Romane vielleicht noch nicht so oft gelesen hat, ob das sowas für dich eine Rolle spielt oder ob es dir egal ist, solange nicht die Geschichte selber, also das Drehbuch, überzeugt.
Nein, ich habe die Romane gar nicht gelesen und bin insofern also vollkommen unbeleckt und konnte in der schönsten Manier unvorbereitet und ohne Urteil die Serie sehen, wobei es bisher nur 2 Episoden sind und die zweite ist bei Amazon auch schon zu sehen. Und beide habe ich geschaut und ich höre immer so am Rande etwas von verschiedenen Äußerungen in den sozialen Medien, und da gibt es ja zweifellos neben vielen Blogs auch zahllose Äußerungen schon zu der Serie. Und da heißt es unter anderem, na, das ist ja alles vollkommen hohl, das sind nur Schauwerte, das sind Spezialeffekte. Und es ist vor allem dieses, wie heißt es, dieses digitale Verfahren, das die Hintergründe und die Landschaften macht. Das sieht man natürlich zum Teil. Also es hat eine hohe Künstlichkeit, etwa auf dem Meer und etwa auch die zauberischen Landschaften, sicher auch die Zwergenhöhle. Das ist zwar alles Kunst, ich denke auch liebevoll gemacht, aber es lässt sich natürlich nicht verhindern, dass man bei einem Sturm auf dem Meer und wenn Figuren schiffbrüchig sind und auf dem Meer herumsegeln, dass man da digitale Hintergründe braucht. Aber du kennst dich damit besser aus. Sag du etwas dazu.
Ja. Wir machen ja relativ selten Werbung im Podcast für unsere eigenen Artikel. Und das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen cringy, wenn ich ausgerechnet auf meine verweise, aber ich habe tatsächlich mit relativ vielen Leuten aus dem Besetzungsstab und dem Produzentenstab gesprochen, darunter auch mit dem Illustrator John Howe, aber auch mit Ron Ames, gerade weil wir über Spezialeffekte gesprochen haben, die du gerade erwähnt hast. Natürlich, also er hat ja betont, dass spielst ja auf die Szene, an der Galadriel und der Mensch da auf diesem offenen Meer gegen den Sturm und gegen dieses komische Echsen-Ding kämpfen. Ja. Das sieht natürlich schon ein bisschen artifiziell aus. Er behauptet, dass es natürlich in einem Tank gedreht wurde und nicht auf offener See, aber halt immerhin mit echten Menschen. Nun gut, dann denke ich mal, das ist auch das, was man auch tatsächlich voraussetzen sollte.
Naja, wenigstens die echten Menschen, wobei die ja auch nicht ganz nicht alle echt sind.
Ja, wenn sie dann durch die Luft fliegen, sind sie dann natürlich animiert.
Die Zwerge sind möglicherweise nicht ganz echt. Ich glaube, die Nasen sind künstlich.
Ja, aber solange das Massen sind, wäre das für mich ja noch okay. Ich sage vorweg, ich fand beide Episoden toll. Von mir kriegen die einen Daumen hoch. Was natürlich so ein bisschen, so ein bisschen unnötig neumodisch, wenn man das mal so konservativ denken will, bezeichnen. Mich haben eher so ein bisschen die Kampfszenen gestört. Also Galadriel kämpft ja gleich in der ersten Episode sehr unnötigerweise gegen einen Höhlentroll. Das tut eigentlich gar nicht noterzählerisch. Höchstens um darzulegen, dass ihre Gefährten deswegen wegrennen, weil die nicht mehr gegen Höhlentrolle kämpfen wollen. Mich nervt einfach, das hat mich bei Dune auch so genervt, mich nerven einfach Schwertkämpfer, die beim Kämpfen und Zustechen, gerade bei diesem finalen Todesstoß, immer in die Kamera gucken müssen. Das ist einfach nicht realistisch. Das ist so ein Angebergekämpfe und das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das ist aber nur das ist im Grunde genommen der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Es gibt in der zweiten Episode da habe ich mit J.R. Bayona, dem Regisseur, den ja viele kennen durch The Impossible, dieses Tsunami-Drama oder Monster Calls, mit dem habe ich über die Szene gesprochen, in der ein Ork erstmals in einer menschlichen Umgebung zu sehen ist. Also sprich in so einer Küche und man sich vor ihm verstecken muss, damit er nicht sieht. Und ich finde diese Übertragung neuer Elemente, Orks in neuen Lebensräumen zu zeigen oder generell diese Schauplatzherausforderung, das hat mich doch begeistert. Also J.R. Bayona hat das angelehnt an den fünften Jurassic Park Film. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der spielt irgendwie teilweise auch in so einem Haunted House. Und da hat er so ein paar Dinge übertragen. Und das ist das, was die Serie gut umsetzt, Konstellationen neu herzustellen zwischen Antagonisten und Protagonisten. Es gibt ja unter anderem auch einen Elben, der sich in eine menschliche Frau auch verliebt. Dass man sowas nochmal zeigt, das habe ich doch ein bisschen vermisst. Vorher vermisst, also gerade in sehr geradlinigen Hobbit-Filmen, wobei man ja auch hier sagen muss, es wird ja auch aufgefallen sein, irgendwas muss ja dahinter stecken, dass Tolkien immer die Menschen als schmutzig, verwahrlost, weniger intelligent und auch nicht so gut aussehend dargestellt hat.
Ich wollte es gerade sagen und die Frage stellen, ob diese verfilzten, wollenden Gestalten die eigentlichen Menschen sind, während wir ja die Elben durchaus auch in menschlicher Gestalt sehen, aber edel, gut und mit großen Mächten, mit großen Kräften ausgestattet, auch sehr gescheit. Am besten gefällt mir eigentlich die Höhlenszene mit den Kleinwüchsigen und dem Elben. Es ist ein Prinz, ein König, der befreundet ist mit dem Zwergenanführer.
Ja, das fand ich auch am besten. Es war einfach, da hat man sich Zeit gelassen. Das hat ja Bayona auch gesagt. Das bietet der Vorteil einer Serie, dass du einfach auch mal längere Dialoge mal machen kannst, ohne dass du halt ständig irgendwie Produzent oder Schnittteam im Hintergrund hast, das gesagt hast, wir müssen das auf Spielfilmlänge runtertrimmen, müssen ein bisschen schneller erzählen. Also dieses Duell und auch die Auflösung, warum der Zwerg ihn nicht reinlassen will, nämlich weil Elrond seine Hochzeit versäumt hat.
Ja, und sich 20 Jahre nicht gemeldet hat und mittlerweile hat der Zwergenkönig eben geheiratet. Das ist übrigens sehr drollig und es erinnert an den Disney-Klassiker schlechthin, nämlich an Schneewittchen und die sieben Zwerge.
Ja, die müssen singen.
Das hat das diese Drolligkeit.
Das wäre schön, wenn die singen würden, ne? Diese Zwerge, wenn mal so eine Parade machen und dann mal so ein bisschen singen.
Aber ja, aber das Steine kloppen, das ist doch sensationell. Das Steine kloppen und dann die Ehefrau mit den Kindern, die ja noch zwergiger sind als die Zwerge, ne?
Ja.
Und dann das ist halt außerordentlich putzig und die Dialoge sind auch schön liebevoll, weil der Zwergenkönig natürlich dann immer sagt, aber du bleibst nicht zum Essen, aber nur kurz Hallo sagen und dann gehst du wieder. Und wie sie dann diese Rampe, herrlich, diesen Aufzug da hochfahren. Und dann sagt der Elrond, oder?
Elrond.
Sagt dann, ich kann es dir erklären mit der Hochzeit. Diese Fahrt wird nicht lang genug sein, um das zu erklären, sagt der Elbenkönig. Ganz beleidigt.
Ich hatte mit John Howe gesprochen, dem Illustrator, der auch schon zusammen mit Alan Lee die Jackson-Filme illustriert oder also illustriert hat und als Konzeptkünstler tätig war. Und das Tolle ist an dieser Prequel, das Prequel, das im zweiten Zeitalter stattfindet, so nennt man das ja, das zeigt viele derjenigen verlassen, später in den Herr der Ring verlassenen Städte oder Rudimente und Ruinen, weil die Zeit später, in der die Hobbits gegen Sauron kämpfen werden, ist schon ein bisschen trostloser, weniger kultiviert, weniger farbenfroh, weniger lebendig. Und das wird dadurch gezeigt, also Khazad Dûm oder Moria, die Zwergenstadt, die ist dort in voller Blüte zu sehen. Und hier sieht man dann in die Gefährten, Herr der Ringe, Teil 1, da sieht man das nur noch als verlassene Stadt, in der nur noch so Skelette der Zwerge rumliegen. Also dieses Vorher-Nachher zu gestalten, dieses Retro-Design, das wäre für John Howe eine Herausforderung. Und das hat diese Serie, finde ich, auch sehr gut gemacht. Worüber man vielleicht nochmal nachdenken müsste unbedingt ist, sowohl die Haarfüßler als auch die Hobbits, ne? Die sind ja ungefähr eine Rasse, kann man sagen. Nachbarn sehen sich irgendwie ähnlich und so weiter. In beiden Geschichten, das merkt man jetzt bei den Haarfüßlern auch, man neigt ja immer dazu, Dinge ins Allegorische zu übertragen oder zu fragen, wie würden die heute leben, für welches Volk stehen sie, für welche kriegerische Entwicklung. Und sowohl die Hobbits im Herr der Ringe als auch die Haarfüßler hier, die müssen quasi überredet werden, aus ihrem Idyll auszutreten, um in den Krieg zu ziehen. Und das ist schon eine Sache, die mich ans heute auch erinnert hat, dass es irgendwie nicht so klar ist, wer eigentlich bei solchen Auseinandersetzungen mitmacht oder wer die Gefahr nicht erkennen will. Das hat man in den Herr der Ringe-Romanen noch deutlicher gesehen als in den Jackson-Filmen. In den Jackson-Filmen wird das ja sehr schnell erzählt. Gandalf sieht irgendwie diesen Ring bei Bilbo und sagt, okay, der muss sofort zurückgebracht werden nach Rivendell und wir müssen sofort eine Entscheidung finden, bekämpfen wir Sauron oder nicht. Das passiert alles innerhalb von 30 Minuten. In den Romanen Tolkiens vergehen Jahre, bis Gandalf immer wieder zu Frodo zurückkehrt und sagt, wir müssen langsam mal aufbrechen und mach mal die Schlüsselübergabe mit den ungeliebten Nachbarn. Und es vergehen wirklich Jahre, bis sie aufbrechen. Und das hat mich doch mit am meisten berührt, dass es halt eine Phase gibt, wie hier auch, in der diese Völker einfach, weil sie umgeben sind von ihren Auenländern, halt nicht erkennen, was da draußen eigentlich passiert.
Und welche Rolle spielt eigentlich die, ich vermute, Elben, ne? Die Elben, also
Galadriel.
Galadriel.
Ja.
Galadriel.
Ja, sie ist halt diejenige, deren Bruder getötet wird im Kampf gegen Sauron
ja.
Und ihn halt unbedingt rächen will. Ich hatte jetzt Morfydd Clark, die Schauspielerin, auch im Interview gehabt und die hat so ein paar schöne Dinge gesagt über Galadriel. Das Problem der Elben generell besteht darin, dass sie nie wirklich jung gewesen sind und unsterblich sind. Sie können natürlich durch ein Schwert sterben, wie ihr Bruder auch, aber theoretisch leben sie für immer. Das heißt, sie können sich von ihrer Vergangenheit nicht distanzieren. Sie sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem. Sie können nicht sagen, sie hätten von nichts gewusst. Sie haben an allem mitgeformt. Sie sind alle drei Zeitlinien und sind verantwortlich für alles, was passiert. Und das ist halt eine sehr große Bürde. Die müssen das sieht man auch an Elrond, als er sich mit dem Zwerg streitet oder nicht streitet. Natürlich sagt er, das ist alles, also er denkt zumindest, das ist passiert, aber nicht ganz so wild, weil er wird ihn um Millionen Jahre vielleicht überleben. Und dieser Zwerg wird vielleicht in 20 Jahren tot sein. Die haben eine ganz andere Wahrnehmung von Verpflichtungen und Freundschaft.
Und doch ist er nicht stark genug, um die Steine zu zerhauen. Nicht so stark wie der Zwerg.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Er guckt ja diesen Schaft an und da ist was drauf geschrieben oder ein im dritten.
Meinst du, dass es daran liegt und dass er deshalb die Axt gegen den Stein lehnt? Aber er kniet sich dann hin zum Zeichen seiner Kapitulation.
Ich glaube, dass es Taktik war, weil er den Zwergen gewinnen lassen
wollte. Er lässt sich aber noch eine zweite Axt geben, da die eine zu stumpf ist. Und die zweite Axt nutzt er dann nicht mehr. Und er muss ja damit rechnen, dass er herausgewiesen wird, also dass er den Zwergenstaat verlassen muss. War ja die Bedingung, unter der der Wettbewerb stattfindet. Und er müsste eigentlich sofort zum Ausgang gehen und dann fragt er den Zwerg ja noch, willst du mich nicht zum Ausgang begleiten, was der dann immerhin noch gewährt. Und dann schließt sich alles andere an. Eben die schönste Szene. Vieles ist sehr kitschig, wenn die Elbenkönigin da auf dem Meer ist und wenn sich das Schiff, das Wurmschiff, dann in ein schreckliches Ungeheuer verwandelt und sie sagt, nein, nein, das ist nicht euer Segelschiff, das ist der Wurm. Und da wird auch sehr gestelzt gesprochen. Ne? Du hast ja mit der Schauspielerin gesprochen. Das sind sehr, sehr gestelzte und feierlich salbungsvolle Dialoge, etwa wenn sie auch ihrem Retter, dem Menschen, Floß, der sie eigentlich rettet, wenn das Geplänkel beginnt und sie ihm dann sagt, ich habe so viele verloren, dein ganzes Leben würde nicht ausreichen, um all die Namen aufzuzählen. Mhm.
Ja, aber das ist halt die Sprache, die mit dazugehört. Und das ist ja das, wozu unnötigerweise jetzt auch diese zwei Fraktionen entstehen. Diese George R. R. Martin-Fraktion mit House of the Dragon, das eine Woche vorher angelaufen ist, und Tolkien. Also ich finde, das wird beides immer sehr unnötigerweise miteinander verglichen. Also es gab wieder, wir haben ja letztes Jahr über engagierte Aufsätze geredet, dass es im Spiegel einen gab von einem Politologen, jetzt gab es einen von Georg Seslen, dem Kritiker in der Zeit, glaube ich, der gesagt hat, dass es für bestimmte Kulturströmungen immer zwei Pole geben muss. Und er sagt, so wie jetzt House of the Dragon halt irgendwie das verruchtere oder das linkere Milieu darstellt, ist halt der Herr der Ringe das konservativere. Er hat dann aber sehr unglücklicherweise so Beispiele angeführt, die sich überhaupt nicht miteinander vergleichen lassen. Er hat gesagt, für jeden Denver-Clan muss es in Dallas geben oder eher andersrum. Oder für jede Lindenstraße eine gute Zeit, schlechte Zeit. Das sind doch sehr, sehr bemühte Vergleiche, weil selbst diese Serien ja auch schon auf einem Format gewesen sind. Ich glaube, das ist jetzt viel Zufall, dass diese Serien parallel anlaufen. Es bringt auch nichts, die gegeneinander auszuspielen. Was Moffat Clark halt im Interview noch gesagt hat, ist, was ihr so imponiert hat, ist, gerade weil du vom Gestellten sprichst, ne, das stimmt natürlich. Sie wies halt darauf hin, dass das sehr unzynische Figuren sind. Die haben keinen doppelten Boden. Die sind sehr aufrichtig mit dem, was sie sagen, im Guten oder im Bösen. Die Art und Weise, wie, das hat man in den Jackson-Filmen schon bei den Hobbits gesehen, welche Liebe halt zwei Männer miteinander selbstverständlich so liebevoll kommunizieren, obwohl sie das nicht jetzt, sag ich mal, in der körperlichen Liebe betrachten, sondern einfach in so einer geistesverwandten Liebe halt irgendwie. Das ist eine sehr starke Offenheit, die natürlich stark als Kitsch noch ausgelegt werden könnte. Bei George R. R. Martin gibt es das nicht.
Ja, da bin ich bei Dragon nicht ganz sicher. Aber Dragon ist natürlich rabulistisch und immer auch sehr schlecht geschrieben. Die Dialoge sind viel schlechter geschrieben als in im Herr der Ringe oder vielmehr Ringe der Macht, muss man ja sagen. Also die Dialoge sind zum Teil raffiniert, zum Teil witzig. Und manche sind eben, und was die Elbenkönigin betrifft, meistens kitschig. Es beginnt ja schon so mit der Geschichte vom Bruder, der vom Schwert mit dem Schwert umkommt, und das dauert, glaube ich, keine 10 Minuten in dem Film, dann ist der Bruder tot. Ne? Und dann beginnt, glaube ich, überhaupt erst der Vorspann, und dann beginnt die eigentliche Handlung, und der Bruder ist dann sozusagen das Movens, von dem aus sie, man muss ja sagen, den Rachefeldzug beginnt oder den Kampf gegen, heißt es Sauron? Sauron, ja. Und dann sieht man ja immer wieder dieses Teufelszeichen. Ne? Und ganz lustig ist auch der kleine dunkle Bursche, der unter den Brettern in seiner Wohnung Mäuse vermutet und dann aus Wut ein Loch ins Brett schlägt. Und wer kommt da vor? Der Dämon. Das sind nicht Mäuse, es ist der Dämon. Und dann springt er dann hinein in die unterirdischen Schluchten und Gänge auf der Jagd. Also da trifft es fast Stranger Things.
Ne? Ja.
Insofern könnte Georg Seslen mit Recht sagen, wir haben Stranger Things, wir haben The Dragon und wir haben jetzt noch Ringe der Macht.
Ja, ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum jetzt mit so einer Bösartigkeit von manchen Seiten auf diese Serie so eingedroschen wird. Eben aus diesen zwei Gründen, dass sie zu unähnlich sei gegenüber dem Ausgangsmaterial, also dass sie zu konservativ oder lieblich sei. Ich frage mich die ganze Zeit, was dahinter steckt oder was die Leute erwartet haben. Also schon die sechs Jackson-Filme, also die Herr-der-Ringe-Filme, als auch die Hobbit-Filme, gut, der war als Consultant und so jetzt gar nicht dabei, da hat er mit nichts zu tun. Die wurden so auf ihre Art von Sword and Sorcery oder Fantasy-Fans so auch akzeptiert. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit jetzt einfach eine andere ist. Also anscheinend reicht es den Leuten nicht mehr, so eine Straight-Face-Geschichte auf den Tisch zu bekommen. Ich kann mir das nicht anders erklären.
Ja, aber vor allem will ja jeder mitreden. Also es bilden sich dann zwar Fraktionen, jeder, der sich überhaupt dafür interessiert, hat doch zu der einen wie der anderen Serie eine Meinung, so wie wir beide vor kurzem über Dragon gesprochen haben, jetzt sprechen wir über Ringe der Macht. No. Ich gehöre nicht zu den Aficionados, nicht zu den Kennern und eigentlich nicht zu dem Publikum. Sogar ich habe eine Meinung und befasse mich jetzt damit.
Ja.
Und es ist doch eine riesige, noch wissen wir ja nicht, wie die Zuschauerzahlen sind, aber beide sind doch wahrscheinlich gigantisch.
Ja, ich glaube, Amazon hat gemeldet am ersten Tag 25 Millionen Zugriffe.
Naja,
ja, aber ich gigantisch. Ich weiß nicht, ist es viel? Ich habe keine Ahnung. Also
natürlich.
Netflix zum Beispiel meldet ja nicht immer die Anzahl der Abrufe, sondern die Anzahl der gestreamten Stunden, weil das beeindruckender aussieht. Wenn dann irgendwie bei Bridgerton steht oder bei Stranger Things 4, wenn dann irgendwie da steht hier 600 Millionen Stunden seit Bereitstellung, ja, dann klingt das total toll. Man weiß aber nicht wirklich, was diese Zahl bedeutet, denn die kann ja alles bedeuten, dass es durchläuft, dass man anmacht und wieder ausmacht, weil das so schlecht ist. Gut, aber 25 Millionen Abrufe, das ist halt genau das, was Amazon bisher gefehlt hat, weil die nämlich keine eigenständig gut laufende Serie bisher haben.
Ja, und es ist, also Amazon ist natürlich ein Prime-Angebot, insofern ja. Es ist leicht zugänglich. Weniger leicht ist Dragon mit Sky und Wow und separat bezahlpflichtig. Das muss man natürlich dabei auch bedenken. Aber es ist ja noch ganz am Anfang. Wir haben zwei Episoden von Ringe der Macht und es kommen noch 8 Episoden.
Ich würde sagen, wir sind damit durch für diese Sendung. Arne hat es geschafft, ich habe es auch geschafft. Was machen wir als nächstes?
Ja, das nächste wird das Jahr 1993 ja, im Kino wahrscheinlich.
Stimmt.
Lang geplant.
Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.